Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nein-Nah-Tree-Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Allein gegen die Seelenfänger, meine Kindheit in der Psychosekte von Lea Saskia Lasner. Geschrieben mit dem Journalisten Hugo Stamm. Ist eine autobiografische Aufarbeitung einer Kindheit in einer sektenähnlichen Gemeinschaft. Im Mittelpunkt steht die Erfahrung. Wie die Autorin als Mädchen mit ihrer Familie in die sogenannte Lichtoase gerät und dort unter Bedingungen von Isolation, Kontrolle und Angst lebt. Der Text beschreibt keinen fiktionalen Plot, sondern eine persönliche Innenansicht, den Verlust normaler Kindheit, fehlenden Schulalltag. Das Leben ohne Privatsphäre sowie demütigende Rituale, die die Mitglieder gefügig halten sollen. Besonders schwer wiegt die Schilderung sexualisierter Gewalt durch den Guru und der langfristigen psychischen Folgen, die sich daraus entwickeln. Damit verfolgt das Buch vor allem ein Ziel, sichtbar zu machen, wie Manipulation und Abhängigkeit in Psychosekten funktionieren und welche Spuren sie bei Betroffenen hinterlassen. Es ist zugleich Bericht, Warnsignal und Versuch, Erlebtes in Worte zu fassen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Der Einstieg in die Sekte und der schleichende Verlust von Normalität. Ein zentrales Thema ist die Frage, wie ein Leben, das zunächst als normal beschrieben wird, in eine sektenhafte Realität gibt. Der Bericht setzt dort an, wo die Mutter einem charismatischen Anführer verfällt und Entscheidungen trifft, die die gesamte Familie in eine neue Abhängigkeit führen. Gerade das Schleichende ist dabei wichtig. Nicht ein einzelner Moment, sondern eine Abfolge von Schritten verändert den Alltag. Umzug, räumliche Abgeschiedenheit und die zunehmende Ausrichtung aller Lebensbereiche an den Vorgaben der Gruppe sorgen dafür, dass frühere Bezugssysteme verschwinden. Die Autorin macht nachvollziehbar, wie sich durch diese Dynamik Grenzen verschieben. Was von außen eindeutig bedrohlich wirkt, kann innerhalb der Gruppe als Prüfung, als Reinigung oder als notwendige Konsequenz umgedeutet werden. Auch die Perspektive eines Kindes ist entscheidend. Kinder haben wenig Einfluss auf die Entscheidungen der Erwachsenen und übernehmen häufig die Deutungen, die ihnen angeboten werden. So entsteht eine Normalisierung des Unnormalen, die später das Aussteigen und das Benennen des Geschehenen zusätzlich erschwert. Das Buch zeigt damit, wie sektenhafte Bindung nicht nur ideologisch, sondern vor allem lebenspraktisch hergestellt wird. Zweitens, Isolation, Kontrolle und die Zerstörung von Privatsphäre. Die Lebensbedingungen in der Gemeinschaft werden als systematischer Entzug von Autonomie und Rückzugsräumen beschrieben. Besonders prägnant ist die Kombination aus räumlicher Abgeschiedenheit, Kontaktabbruch zur Außenwelt und fehlenden normalen Strukturen wie regulärem Schulbesuch. Damit wird nicht nur Information kontrolliert, sondern auch die Fähigkeit, alternative Lebensentwürfe kennenzulernen oder Vertrauen zu unabhängigen Bezugspersonen aufzubauen. Isolation wirkt im Buch als Grundbedingung für Macht. Wer niemanden außerhalb hat, ist stärker auf die Gruppe angewiesen, selbst wenn diese schadet. Hinzu kommt die Auflösung von Privatsphäre, die Betroffene permanent beobachtbar und angreifbar macht. Die Autorin beschreibt, wie ein Leben ohne geschützte Grenzen Scham, Anpassungsdruck und das Gefühl ständiger Bewertung erzeugt. In diesem Klima kann die Gruppe nicht nur Verhalten steuern, sondern auch Gedanken, weil jede Abweichung sanktionierbar wird. Das Buch macht deutlich, dass solche Strukturen nicht zufällig entstehen, sondern funktional sind sie, reduzieren Widerstand, verhindern Hilfe von außen und erleichtern Missbrauch. Dadurch wird nachvollziehbar, warum das Erkennen der Gefahr von außen oft leichter ist als das Erkennen von innen. Drittens, Demütigung als Rituel Pranger, Gruppendruck und Machterhalt. Ein weiteres Kernmotiv ist der Einsatz von Demütigung als Werkzeug sozialer Kontrolle. Die Autorin schildert Praktiken, in denen Einzelne öffentlich bloßgestellt werden, was Scham und Angst vor sozialer Ächtung erzeugt. Solche Rituale dienen nicht nur der Bestrafung, sondern auch der Erziehung der gesamten Gruppe, wer zusieht, lernt, welches Verhalten unerwünscht ist und passt sich an, um nicht selbst zum Ziel zu werden. Im Buch erscheint das nicht als Ausnahme, sondern als Teil eines Alltags, der von Regeln, Loyalitätsprüfungen und willkürlichen Grenzverschiebungen geprägt ist. Auch sexualisierte oder partnerschaftliche Arrangements werden im Kontext von Macht beschrieben, nicht als freie Entscheidung. Entscheidend ist dabei die psychologische Wirkung. Wenn Würde und Selbstwert systematisch angegriffen werden, sinkt die innere Schwelle, weitere Übergriffe als unausweichlich hinzunehmen. Gleichzeitig stärkt öffentliche Beschämung den Anführer, weil sie Abhängigkeit erzeugt und Widerstand isoliert. Die Autorin verdeutlicht, wie Gruppendruck und Angst vor Ausschluss selbst dann wirken, wenn Menschen innerlich zweifeln. Das Thema macht die Mechanik von Psychosekten greifbar. Kontrolle entsteht nicht nur durch Drohungen, sondern durch sozial inszenierte Unterwerfung, die sich in den Betroffenen festsetzt. Viertens, sexualisierte Gewalt und die Logik der Töter-Opfer-Umkehr. Besonders belastend und zentral ist die Schilderung sexualisierter Gewalt durch den Guru, die laut öffentlich verfügbaren Beschreibungen bereits in der frühen Jugend der Autorin beginnt. Das Buch zeigt, wie Machtmissbrauch in sektenhaften Strukturen begünstigt wird. Der Anführer beansprucht Deutungshoheit über Moral und Wahrheit, während Betroffene durch Abhängigkeit und Angst zum Schweigen gebracht werden. Wichtig ist dabei weniger ein sensationeller Fokus als das Verständnis der Bedingungen, die Übergriffe möglich machen. Die Erzählung verdeutlicht Mechanismen der Töter-Opfer-Umkehr, bei denen Schuld und Verantwortung vom Täter weg und auf das Opfer oder auf angebliche spirituelle Notwendigkeiten verschoben werden. In einer solchen Umgebung ist Hilfe kaum erreichbar, weil Grenzen nicht respektiert, Beschwerden nicht anerkannt und Außenkontakte reduziert werden. Zudem beschreibt die Autorin psychische Folgen wie Essstörungen und Suizidgedanken als Ausdruck eines inneren Zusammenbruchs, der nicht plötzlich, sondern im Verlauf entsteht. Das Thema macht deutlich, dass sexualisierte Gewalt in Sekten nicht nur ein individuelles Verbrechen ist, sondern häufig in ein System aus Kontrolle, Ideologie und sozialer Einschüchterung eingebettet ist. Dadurch wird das Buch auch zu einem Beitrag gegen Verharmlosung und zur Anerkennung von betroffenen Perspektiven. Schließlich, Langzeitfolgen, Erinnerung und der schwierige Weg der Aufarbeitung neben dem Erlebten selbst nimmt die Auseinandersetzung mit den Folgen großen Raum ein. Das Buch vermittelt, dass das Verlassen einer destruktiven Gruppe nicht automatisch Heilung bedeutet. Wer in einer Psychosekte aufwächst, trägt häufig ein beschädigtes Vertrauen in Beziehungen, eine unsichere Selbstwahrnehmung und eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Kontrolle und Schuldzuschreibungen mit sich. Die Autorin beschreibt psychische Belastungen, die sich aus jahrelanger Angst, Beschämung und Gewalt ergeben können und zeigt zugleich, dass das Benennen des Geschehenen ein wichtiger Schritt ist. Aufarbeitung erscheint dabei nicht als geradliniger Prozess, sondern als langes Ringen um Sprache, Erinnerung und Selbstbestimmung. Gerade das autobiografische Format hat hier eine Funktion. Es macht sichtbar, wie sich die Innenperspektive eines Kindes von späteren Einsichten unterscheidet und wie schwer es sein kann, das eigene Erleben gegen verinnerlichte Sektenlogik zu behaupten. Zugleich wird deutlich, warum Öffentlichkeit und Zuhören wichtig sind. Wenn Betroffene ernst genommen werden, entsteht die Möglichkeit, Isolation nachträglich zu durchbrechen. Das Thema verbindet individuelle Bewältigung mit einem gesellschaftlichen Aspekt, nämlich dem Bedarf an Aufklärung, Sensibilität und unterstützenden Strukturen für Aussteigerinnen und Aussteiger. Zusammenfassend, das Buch eignet sich für Leserinnen und Leser, die sich für persönliche Erfahrungsberichte über Sekten, psychische Gewalt und sexualisierten Missbrauch in Abhängigkeitsstrukturen interessieren. Besonders wertvoll kann es für Fachpersonen sein, etwa in Beratung, Sozialarbeit, Psychologie oder Pädagogik, weil es die Innenlogik von Isolation, Gruppendruck und Autoritätsmacht aus betroffenen Perspektive nachvollziehbar macht. Angehörige von Betroffenen finden zudem Hinweise darauf, warum Warnungen von außen oft ins Leere laufen und weshalb Ausstieg und Stabilisierung Zeit brauchen. Der wichtigste Nutzen liegt weniger in konkreten Ausstiegsanleitungen als in der Sensibilisierung. Das Buch schärft den Blick für typische Muster wie schrittweise Abgrenzung von der Außenwelt, systematische Demütigung, Auflösung von Privatsphäre und die gefährliche Vermischung von Ideologie mit Macht und Sexualität. Im Vergleich zu eher analytischen Sektenstudien oder Ratgeberliteratur sticht es durch seine Unmittelbarkeit und emotionale Konsequenz hervor. Gerade weil es eine autobiografische Erzählung ist, zeigt es nicht nur Strukturen, sondern auch deren Wirkung auf ein Kind, das keine Wahl hat. Wer sich dem schweren Thema gewachsen fühlt, erhielt ein eindringliches Zeitzeugnis und einen Beitrag zur Aufklärung über destruktive Gruppen. Wenn Sie unterstützen möchten, Lea Saskia Lasner, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald